Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Unser Thema hier sind digitale Produkte und Geschäftsmodelle im Maschinen- und Anlagenbau. Und dafür bin ich heute mal wieder unterwegs. Es gibt eine weitere Episode aus Hövelhof. Das ist jetzt tatsächlich die zweite, die ich hier aufnehme. Das ist ganz interessant. Also wer diesen kleinen unscheinbaren Ort in Paderborn noch nicht auf dem Schirm hatte, es lohnt sich hier mal hinzugucken. Es gibt ein paar innovative Unternehmen, mit denen man sich über Digitalisierung unterhalten kann, wo was gemacht wird. Ja, heute bin ich bei einem dieser Macher zu Besuch, bei Hans-Georg Liemke. Herr Liemke ist Geschäftsführer bei der LH Maschinenbau hier und hat in letzter Zeit Aufmerksamkeit bei uns in der Region Ostwestfalen-Lippe auf sich gezogen, unter anderem mit einem Vortrag über KI-Einsatz in der Praxis. Und dazu bin ich heute da, um noch ein bisschen drüber zu sprechen. Herr Liemke, vielen Dank, dass Sie mich hier empfangen heute. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ich bedanke mich für Ihren Besuch.
Einmal kurz zum Anfang. LH Maschinenbau, was ist hier das Kernprodukt? Was bauen Sie?
Also wir machen Sondermaschinen, Werkzeugmaschinen für komplexe Zerspannungsaufgaben. Also das ist dann Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen. Das ist unser Geschäft. Aber alles Sonderlösung.
Sonderlösung und weltweit im Einsatz, habe ich eben schon gehört.
Weltweit im Einsatz. Die Kunden sind also Automobilbauer und Zulieferer und auch klassischer Maschinenbau.
Mit wie vielen Leuten machen Sie das?
Wir machen das mit ca. 220 Mitarbeitern hier in Hövelhof an zwei Standorten. Einmal hier im Ortskern und dann im Industriegebiet.
Wie lange sind Sie da schon unterwegs?
Firma Eller gibt es seit 1930, also das sind 94 Jahre mittlerweile.
Oh, okay, dann wird die große Party auch schon geplant gerade, oder?
Ja, wir haben ja noch 6 Jahre Zeit, aber ja.
Was sind so die Alleinstellungsmerkmale? Die Stichworte hört man öfter, gibt es viel Konkurrenz, was macht LH aus?
Also unser Vorteil ist, dass wir immer noch Sonderlösungen anbieten können für die Kunden und dass wir eigentlich auch Maschinen mit sehr hoher Präzision bauen können und sehr hoher Produktivität, gerade mit mehreren Spindeln im Einsatz. Und da gibt es nur noch wenig Firmen überhaupt, die sowas liefern können.
Wo kommen Sie da so her? Was ist Ihr fachlicher Beritt?
Also ich bin Maschinenbauer, ich bin seit 23 Jahren im Unternehmen, habe hier im technischen Vertrieb erst gearbeitet und dann mittlerweile seit 15 Jahren in der Geschäftsleitung. Davor habe ich gearbeitet als Konstrukteur auch im Maschinenbau, aber eher Konsumgüter und auch im Werkzeugbau und damals schon Ende 90er, also Rapid Prototyping im 3D-Druck.
Ja, jetzt sind Sie auch keiner mehr von den ganz jungen Hüpfern, ne? Böse Zungen würden sagen, alte weiße Männer. Ist da überhaupt noch Innovationskraft irgendwo drin? Schon angefangen, die Antwort zu liefern mit dem KI-Thema. Was ist da passiert? Was treibt Sie da um?
Ja, also wir haben jetzt eigentlich aus einem Weiterbildungsverbund, also einem Förderprojekt entstanden, dass wir hier mit unserer Ausbildung und zwei anderen Partnerfirmen gemacht haben, wo es darum ging, Weiterbildungsverbund für KI im Mittelstand aufzubauen, hier in OWL. Und da mussten wir uns dann auch mit diesem Thema intensiver beschäftigen. Wir hatten hier die Aufgabe, Demonstratoren dafür zu machen. Da gibt es ja unterschiedliche Bereiche in KI. Also wir haben hier Thema Robotik was aufgebaut, aber auch Dinge ganz normal in der Buchhaltung. Haben also geguckt, wo kann ich KI einsetzen und haben dann versucht, also Demonstratoren aufzubauen. In der Zeit, wo dieses Weiterbildungsprojekt lief, das sind ja die letzten 3 Jahre gewesen, das ist gerade erst zu Ende gegangen, ist natürlich in KI eine Menge entstanden, beziehungsweise hat sich viel verändert. Das heißt, wir mussten natürlich während dieses Projekts auch viele Dinge einfach ändern oder anders machen, als wir das ursprünglich geplant hatten.
Ja, das ist jetzt genauso in diese Götterdämmerung der generativen KI reingefallen zeitlich. Ne? Das sind 2 Jahre, sind es, glaube ich, jetzt gerade, wo es richtig sich bewegt. Wie haben Sie das gemacht, diese Anwendungsfälle zu finden? Also hat sich jemand alleine in stille Kämmerlein gesetzt, hat es Gremien gegeben, ist das in die breite Belegschaft gegangen?
Also wir haben das zusammen mit Partnern, einmal diesen Verbund, auch mit externen, also Beratern und so weiter, durch Brainstormings haben wir da einfach mal 4, 5 Fälle ausgewählt und gesagt, okay, damit beschäftigen wir uns jetzt. Klar, und da mussten wir uns in den letzten 3 Jahren natürlich ein bisschen teilweise umorientieren, aber so ist das grundsätzlich gelaufen. Mhm. Also es musste ja auch so einfach sein, dass es letztendlich auch für KMUs, also mittelständische Unternehmen, verständlich oder einsetzbar war. Also konnten wir nicht, sagen wir, sehr extrem komplexe oder komplizierte Anwendungsfälle überhaupt betrachten. Das war gar nicht möglich.
Können Sie das aufzählen, die Fälle, die Sie da jetzt identifiziert haben, an denen Sie gearbeitet haben?
Ja, das war einmal das Thema Predictive Maintenance. Also in unserem Fall war es eine Überwachung, Kompressor und Klimaanlage. Also Machine Learning war das dann letztendlich von der Grundlage, die dahinter stand.
Okay.
Dann Vision, also Qualitätserkennung von Teilen mit dem Vision-System, was auch Machine Learning ist, also gut-schlecht-Teile identifizieren mit dem Kamerasystem. Dann hatten wir hier ein selbstfahrendes Flurfahrzeug, was letztendlich ja diese Selbstwahrnehmung oder diese ganzen autonomen Fahrzeuge verwenden, ja letztendlich durch die Selbstwahrnehmung, also die Orientierung im Raum, ohne irgendwelche Schienensysteme, ja auch eine KI. Und das letzte war Process Mining, das ist ja erstmal nicht direkt KI, das ist einfach nur eine Analyse von, sagen wir, Geschäftsprozessen, also ERP-Daten. Aber da haben wir dann auch versucht, mit AutoML KI anzuwenden. Aber letztendlich ist es dann so gewesen, dass in der Zeit, wo wir das eingeführt haben von Microsoft, also wir haben Microsoft-Tools verwendet, natürlich mit Copilot automatisch dann KI-Unterstützung in diesen Bereich reingekommen ist. Und das war auch der Teil, wo wir uns dann so ein bisschen, wo wir umschwenken mussten, weil sich die Technologie einfach in den 3 Jahren so dramatisch verändert hatte, dass wir nachher mit was ganz anderem rausgekommen sind, als wir uns ursprünglich da ausgedacht haben.
Jetzt ist Predictive Maintenance ja so ein, das gehört ja so in die Kategorie schon fast der Wunschvorstellung, die immer sehr schnell genannt werden, wenn man über KI redet. Ja, wir werden Predictive Maintenance machen, wenn man dann etwas tiefer anfängt reinzuschauen, hört man von vielen vergeblichen Versuchen, das zu tun und auch von vielen praktischen Problemen. An welchem Beispiel haben Sie das jetzt gemacht?
Ja, wir haben das hier am Kompressor, wir haben ja Kompressoranlage und Klimaraum gemacht. Also der Klimaraum, es ist immer auch die Frage, was für Nutzen habe ich davon, ne? So Ausfall vom Kompressor ist bei uns jetzt nicht so dramatisch, der ist ja auch häufig schnell zu reparieren. Mhm. Beim Klimaraum ist das schon ein bisschen was anderes, weil wir haben also so ein Präzisionsbearbeitungszentrum und das ist wirklich geringer als 1 Grad Temperaturdelta, was wir da brauchen.
Okay.
Und wenn ich dann Ausfall an der Klimaanlage habe, braucht das teilweise eine Woche, bis es wieder auf Temperatur ist.
Oh.
Und da ist es natürlich dann schon wichtig oder wäre schön, wenn ich dann irgendeinen Ausfall an der Klimaanlage vorhersehen kann. Ob und wie ich das kann, ist natürlich nochmal eine andere Frage, ne, wie sich das System dann anlernen kann.
Mhm.
Also wir konnten da bisher noch keinen Erfolg, also das ist bis jetzt noch nicht ausgefallen. Wir haben da versucht, also das System anzulernen, da kann man an diesen Temperaturkurven ja dann in der Drift oder so oder am Druck irgendwas analysieren, aber bei uns ist der Klimaraum in den letzten Jahren jetzt nicht ausgefallen, sodass wir das jetzt so nicht direkt nutzen konnten, Gott sei Dank.
Ja, genau, ne? Das zwei Seelen in der Brust, ne? Die eine sagt, ich brauche ja Testdaten und Trainingsdaten. Und die andere sagt, ja gut, wenn es nicht ausfällt, dann habe ich das Thema gar nicht. Genau, schwierig. Wahrscheinlich brauchen sie genau die Daten auch hier vor Ort. Also man wird ja wahrscheinlich nicht, weiß nicht, an anderen Klimaanlagen, in ähnlichen Klimaräumen die Daten sammeln können, weil es nicht übertragbar ist auf sie. Ne? Das ist auch ein Thema, was wir immer wieder sehen.
Ja.
Es ist wunderschön, wenn man das mit einer Maschine in einer Fertigungshalle irgendwie so eingestellt und angelernt hat. Und dann sieht man aber, oh, naja, hier ist die Temperatur leicht anders oder werden etwas andere Werkstoffe verarbeitet und schon funktioniert das Modell nicht mehr. Ähnlich wird es denn hier ja auch sein, wenn man da so auf...
Genau, also das ist, ich denke, Predictive Maintenance für Maschinenbau, gerade Sondermaschinen, ist sehr schwierig. Ne? Das ist was anderes wie dieses klassische Beispiel.
Mit dem Aufzug. Von,
oder GE, diesen Düsentriebwerken,
ja,
wo natürlich Daten von, also tausende Millionen von Betriebsstunden da sind, immer gleiche Teile sind und so weiter. Das ganze, der ganze Prozess des Triebwerks ist genau analysiert und so weiter. Da kann ich natürlich ganz andere Dinge machen, als wenn ich eine Sondermaschine habe. Ne? Hm. Das wird dann extrem schwer.
Ja.
Teilweise unmöglich. Ich glaube, da ist dann viel mehr, da wird viel mehr reingesteckt, als ich nachher einen Nutzen auch rauskriege.
Ne? Ja. Ist ja doch schon ein erheblicher Aufwand, das zu entwickeln, zu testen, und am Ende des Tages müsste es dann irgendwann bezahlt werden. Und dann ist ja tatsächlich die Frage, wie viel Schaden entsteht tatsächlich durch einen Ausfall. Ja. Lief es bei der Computer Vision Kategorie etwas besser?
Also Computer Vision ist ja eine Sache, das ist schon relativ etabliert, muss man sagen, diese Systeme. Ne? Die werden, wir haben ja ein vereinfachtes System hier als Demonstrator eingesetzt, aber sowas wird ja von uns auch teilweise in den Maschinen, die wir selber dann bauen oder diesen Anlagen verwendet, auch Griff in die Kiste zum Beispiel,
okay.
Roboter greifen aus einer Kiste raus oder solche Dinge. Das ist schon relativ etabliert. Ja, aber auch da ist es wichtig, das ist das Beispiel, die Beispiele, die wir da hatten, sind wichtig, weil es so unterschiedliche Anwendungsfälle gibt natürlich für Unternehmen. Es gibt ja große, kleine Teile, dann was suche ich für Fehler oder für Dinge optisch. Ne? Das ist ein so vielfältiges Feld.
Hm.
Das liegt dann wieder an den Herstellern der Software und der Kameras, wie die das abbilden können. Ne? Also wichtig hier an Demonstrator war, dass man erkennt, wie das Prinzip funktioniert, aber dass man gleichzeitig auch sieht, dass man da eine Menge, ja, einfach Vorbereitungen reinstecken muss, damit man auch ein Ergebnis kriegt. Also wir haben selber auch mit optischen Systemen viel rumexperimentieren müssen, weil dann stimmt das Licht nicht beim Kunden zum Beispiel, eine Schattenwirkung, und ja, wie habe ich die Kameras positioniert, welche Brennweiten haben die, solche Dinge. Ne? Also das funktioniert alles, ja. Denke ich auch, die Software ist sehr ausgereift in dem Fall, hat einen Mehrwert, aber ist eben nicht so einfach, wie viele das jetzt darstellen.
Und damit wird die Frage ja umso interessanter, welchen Gewinn man am Ende hat und welchen Mehrwert man dem Kunden dadurch anbieten kann, oder? Also da ja, ist es ja auch ein Kostenfaktor.
Der Mehrwert ist aber eindeutig, weil ich da auf Mensch teilweise komplett verzichten kann. Ne?
Okay. Ja.
Ja, also in der Produktion.
Gut,
und das reicht schon aus. Mittlerweile ist es ja so, dass so die Anlagen teurer sein können als ein Mensch, weil nach Corona wollen viele ja überhaupt keine Menschen an bestimmten Stellen mehr haben, weil die auch krank werden können und so weiter. Also je weniger ich abhängig bin vom Faktor Mensch in der Produktion, desto besser ist es mittlerweile. Ja.
Was ist so Ihre Erfahrung mit der Integration in andere IT-Systeme dabei? Das ist ja auch gerne so ein Schmerzpunkt, dass man ja in Daten irgendwo herbeziehen muss, Ergebnisse irgendwo anders hingefunden werden müssen. Also erstmal so auf der Automatisierungsebene hat man natürlich immer eine Integration, aber oft ja auch an den dahinter oder darüber liegenden Systemen, an der Produktionssteuerung oder auch in der Auftragsverarbeitung oder so. War wahrscheinlich jetzt kein Bestandteil dieses Förder.
Nee, das war es nicht, aber was man eben erkennen kann aus dem ganzen Microsoft-Umfeld, was wir dann auch nachher bei diesem Process Mining da untersucht haben, also das ist auch das Wichtigste, denke ich, wenn man so KI machen will. Man muss Daten im Kontext haben, ne? Und man muss Daten eigentlich in der Cloud haben, damit eigentlich die Systeme da vernünftig zugreifen können, ne? Und das ist ja das, wenn ich diesen Copilot einsetze von Microsoft, was wir jetzt angefangen haben, ich kann den ja über den SharePoint gucken lassen. Ne? Also wenn ich jetzt einen SharePoint habe, wo ich irgendwelche Daten, also irgendwelche Betriebsdaten wie irgendwelche Arbeitsanweisungen oder solche Dinge, wenn ich die auf dem SharePoint habe und den Copilot dafür freischalte, dann kann ich den alles Mögliche fragen und der kann mir das, also meine Unternehmensdaten da rausziehen. Und der gibt ja auch sehr gute Antworten, was das betrifft. Mhm. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass die Daten ja einmal in der Cloud liegen, ne?
Ja.
Und da natürlich in irgendeinem Kontext sind, aber das bei Text ist das ja am einfachsten noch mit. Das versteht er ja. Aber die nächste Stufe ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ERP-System haben wir auch Microsoft, aber wir haben es hier on-premise, dass wir versuchen jetzt auch dann in die Cloud zu gehen, weil wenn ich den, Microsoft wird dann ja auch Copilot für jetzt, dass ihr ERP-System irgendwann freischalten. Irgendwann heißt wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten, ne?
Wird nicht so lange dauern.
Das funktioniert ja auch nur, wenn ich diese SaaS, also die Cloud-Variante verwende, weil da guckt dann, die Software drüber und kann mir dann, denke ich mal, ziemlich gute Antworten geben, weil es ja schon den Kontext der Daten kennt, ne? So, und es wird automatisch, also funktionieren, brauche ich gar nichts irgendwie anpassen, es wird automatisch funktionieren und dann kann ich das auch, denke ich mal, nutzen, nur ich muss diesen Schritt gehen, also damit auch die Software dann vernünftig auf die Daten zugreifen kann.
Ja, das Stichwort Cloud ist ja für viele Führungskräfte im Maschinenbau, ich versuche das mal ganz neutral zu formulieren, schon ein rotes Tuch, um Gottes Willen in die Cloud. Das wollen wir ja gar nicht, aus Sicherheits- und Datenschutzgründen. Wie ist da so Ihre Gefühlslage? Also, Sie sind offen dafür anscheinend, haben Sie gerade gesagt, aber es ist jetzt ein Schritt, der leicht fällt, so sich der Cloud anzuvertrauen bei so einem großen Anbieter. Oder schon mit Magengrummeln und nur unter Abwägung der Vor- und Nachteile?
Also ich denke mal, was Sicherheit betrifft, solche Dinge eher weniger. Also ist nicht das Problem. Die Kosten sind ja, habe ich so ein bisschen Angst, ne? Das ist, ob das sich von der Kostenseite, also das ist immer Kosten-Nutzen-Sache. Ich denke, wenn diese ganzen KI-Sachen und so weiter, wenn das wirklich funktioniert, dann hat das einen Nutzen. Aber diese ganze Preispolitik, die macht mir schon ein bisschen Angst, ne?
Ja.
Also aber die Sicherheit weniger. Mhm. Also das ist mittlerweile, ich glaube, ziemlich etabliert, auch wo die Daten liegen, weil wenn man vernünftige Anbieter hat, ne, in Europa und so, sind ja ganze Gesundheitssysteme auch in der Cloud, ne? Die haben ja viel höhere Vorschriften als wir im Maschinenbau jetzt. Also das
hat sie ehrlich gesagt auch normalerweise mit Personal, was sie hier kriegen können, vernünftig unterstützen können. Ne? Also wenn man das selber betreibt und Prem, man muss ja mindestens zwei Köpfe haben,
die
es administrieren können, die sich sehr gut auskennen.
Ich kann eine KI-Lösung on-premise als kleine Firma gar nicht umsetzen. Das ist unmöglich.
Ja, also
unmöglich.
Genau.
Ich müsste da IT-Abteilung haben, die riesengroß ist und die müssten Sachen machen, die sind so umständlich, dass das nie aufgehen würde, die Rechnung. Also das kann man komplett vergessen.
Aber
also,
sie hätten so viel Hardware hier stehen, dass sie komplett Hövelhof heizen können.
Ja, Hardware, aber auch die ganzen, ich muss ja ständig diese ganzen Tools, muss ich hier dann runterladen, immer auf dem neuesten Stand halten, ja. Und so weiter. Das ist ja allein wegen der Geschwindigkeit, wie das Ganze hier abläuft, absolut unmöglich, weil wenn ich irgend so ein neues Tool habe, dann hat das Microsoft ja in, weiß ich nicht, wenigen Tagen implementiert und dann kann ich es ja sofort nutzen.
Mhm.
Und wenn ich da das alles selber machen muss, das geht gar nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Nee, ich glaube, dass es funktionieren kann, wenn man relativ kleine, überschaubare, in sich geschlossene Spezialsysteme für gewisse Anwendungsfälle hat.
Mhm.
Bei einer Vision-Anlage läuft es ja zum Beispiel auch dann in der Maschine direkt oder in der Edge oder so, ne? Ich glaube, dass das auch so für generative AI und ähnliche Systeme auch Anwendungsfälle gibt. Aber so dieses Große, von dem man auch dann diese relativ allgemeine Erwartungshaltung hat, das kennt man eine komplette ERP-Datenbank, das kennt man eine Wissensdatenbank.
Mhm.
Und es ist sehr gut da drin, frei formulierte Anfragen sehr gut zu beantworten und Zusammenhänge aufzudecken und mir Dinge aufzubereiten. Da braucht man im Augenblick noch so unglaublich viel Rechenpower dazu und das entwickelt sich noch so schnell. Ich glaube auch, da sind wir noch weit davon entfernt, dass man das selber betreiben kann. Irgendwo.
Ja, genau. Aber ich meine, ja, wie gesagt, wenn ERP-System, wenn ich das in der Cloud habe und da sind ja meine Daten da drin, meine ganzen also kaufmännischen Prozesse sind da drin, Produktionsdaten und so weiter. Wenn die im entsprechenden Kontext sind, den jetzt meinetwegen von Microsoft, Copilot oder wer auch immer versteht, dann kann ich ja sofort da einen Nutzen rausziehen. Dann ist das ja mehr als irgend so ein Large Language Model, das irgendwelche Texte für mich schreibt. Ne? Dann ist das ja wirklich, es geht über den Text dann hinaus, sondern das sind ja dann Geschäftsprozesse, Vorgänge, die das System dann versteht Und dann wird es ja erst interessant, weil gerade im Maschinenbau wird ja wenig mit Text gemacht, sagen wir so. Ne? Die Musik beim Maschinenbau spielt nicht bei der Sprache und beim Text. Also ja, das.
Außer noch Marketing.
Also die interessanten Daten liegen ja ganz woanders. Also die kaufmännischen Daten sind ja auch noch nicht mehr so wichtig. Interessant, aber wird es dann erst, wenn ich diese ganzen Konstruktionsdaten und Stücklisten, solche Dinge in so einen Kontext gebracht habe und die analysieren kann. Also gerade für uns als Sondermaschinenbauer, weil es ist ja teilweise so kompliziert oder die Konstrukteure vergessen ja sofort, was sie vor 5 Jahren gemacht haben oder vielleicht sind da Dinge, die ich wiederverwenden kann, solche Dinge.
Schlechtes Kurzzeitgedächtnis.
Ja, und jeder ist ja sein eigener Künstler sozusagen. Ne? Aber wenn ich es aber schaffe, diese Daten auch in so einen Kontext zu bringen, dann glaube ich schon, dass man einen extremen Mehrwert gewinnen kann. Nur das erste Problem ist eben, die Daten in diesen Kontext zu kriegen. Und dann natürlich muss man die auch in der Cloud haben. Das geht gar nicht anders. Das ist unmöglich, das bei sich auf dem Firmenserver da analysieren zu lassen. Das wird nie funktionieren.
Ja, und Sie können auch nicht die Anwendungsfälle vorlenken, nehme ich an. Also die Anwendungsfälle so vorzudenken, dass man sie praktisch fest runterprogrammieren kann und sie dann in eigener Software abbildet, sondern
nein.
Anwendungsfälle, die Ihnen jetzt vorschweben, nehme ich mal an, die werden sich dann ja auch wechseln. Ne? Sie wollen dann die Maschine ja befragen sozusagen, wollen ja vermutlich wissen, wie habe ich jetzt beim Kunden X damals die Maschine Y konstruiert.
Diese Baugruppe hier, hat mir die schon mal gebaut, kannst du mir nicht eine ähnliche zeigen, ne? Die Frage hätte ich. Dann muss das System die liefern. Aber ich denke, ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Nur diese Intelligenz und so weiter und das Ganze, was ich brauche, um die Frage zu beantworten, das ist schon sehr hoch. Muss ja möglicherweise dreidimensionale Informationen verarbeiten können. Ich muss sagen mal bestimmte Anforderungen, also das ist ja ein multidimensional eigentlich, ne? Ja. Der Input. Und das ist viel komplexer als diese Textanalysen jetzt. Und natürlich nur, ich möchte das nur auf meine Unternehmensdaten anwenden und nicht auf irgendjemand anders. Und beziehungsweise dürfen die meine Sachen ja auch nicht zu anderen kommen, was aber, denke ich, möglich ist. Das werden diese Softwarehersteller schon so bereitstellen, genauso wie Microsoft, dass er jetzt ermöglicht, dass ich Copilot nur über meinen SharePoint laufen lassen kann. Der gibt mir nur Antworten über meinen SharePoint, werde ich das auch machen können. Nur da glaube ich, das dauert noch ein paar Jahre. Ne? Also entscheidend ist, dass ich die Daten, die ich habe, in so einen Kontext gebracht habe, damit das System das überhaupt verstehen kann.
Ja, das Thema mit den Preisen, mit der Geschäftspolitik, sage ich mal, der Cloud-Anbieter, das wird bestimmt noch eine spannende Sache. Wir sind ja mit unserem, sag mal, klassischen Software-Betriebsmodell schon recht lange unterwegs in Richtung Cloud, als Softwareunternehmen. Es hat viele, viele Vorteile, aber das, was Sie eben schon angedeutet haben, beobachten wir halt auch schon seit einigen Jahren und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es jetzt in dem KI-Umfeld anders läuft. Man hängt wirklich am Fliegenfänger. Ne? Also die Betriebskosten können sehr hoch werden. Es ist teilweise sehr intransparent, was die Anbieter machen. Manchmal praktisch unmöglich vorherzusagen, was ein Vorhaben X kosten wird in den nächsten 6 Monaten, weil man über eine 100-seitige Preisliste stolpert, die man einfach nicht im Vorfeld mit allen Rechnern, die es da gibt, man bekommt es nicht geklärt, was man wirklich haben will. Man muss es ausprobieren. Und wenn man erstmal drin ist, ist es natürlich auch sehr schwer, wieder zurückzukommen. Ich habe da auch so ein bisschen Sorge. Wir sind schon auf der Erprobungsschiene bei den KI-Angeboten, dass die Kosten teilweise sehr steil ansteigen, sobald man anfängt, ein bisschen mit relevanten Datenmengen zu arbeiten. Ich glaube, das wird nochmal eine echte Herausforderung. Und wir haben leider, will nicht allzu geopolitisch werden, aber in Europa haben wir halt recht wenig Angebote. Das meiste kommt aus von den wenigen großen Tech-Anbietern bisher aus den USA.
Aber ich glaube, es hat nicht unbedingt, also ob Europa oder nicht Europa, das ist nicht das Problem, sondern die Idee von Software as a Service ist ja auch, dass ich, sag mal, ganz schnell, ich bestelle das ab und mache eine andere Software. Aber dann muss ich die Daten ja hin und her transportieren. Ja. Aber wenn ich einmal in so einem Ökosystem drin bin, Ich könnte jetzt sagen, ich bin Microsoft, jetzt wechsle ich auf Google oder sowas. Aber das ist einmal, wenn die nicht alle Produkte anbieten, aber es ist sehr schwer, das zu tun. Wenn es einfach wäre, könnte ich ja ganz schnell die gegeneinander ausspielen, dann hätte ich eine andere Preisdynamik. Ja? Aber da, das passiert ja nicht. Wenn das so wäre, dann wäre das gut, ne? Wenn ich so von heute auf morgen umschalten kann. Aber das funktioniert nicht.
Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass man irgendwo gerade so als mittleres deutsches Unternehmen einen guten Ansatzpunkt hat, um sich über Preise zu unterhalten mit einem dieser Anbieter. Also weder indirekt über, ich stimme mit den Füßen ab, noch direkt, ich rufe da irgendwo an und sage, Leute, lass uns hier mal über Preise reden. Also da hängt man auf irgendeiner Seite, da drückt man bestellen oder man lässt es sein. Ist schon ein Stück Kontrollverlust auch darüber, was ich besorgniserregend finde, ja. Aber da kann man auch dann wiederum nur hoffen, dass es so weit Commodity wird und auch andere Anbieter kommen, dass man doch wieder irgendwann der Markt greift und die Preise sinken. So ist es bisher immer gewesen. Ich bin auch damals zuversichtlich. Und das ist schon fast alternativlos, ne? Im Augenblick.
Ja, genau. Aber man muss natürlich dann auch ein bisschen aufpassen, dass man die, sagen wir mal, die ganzen Systeme in seiner Firma, dass man da nicht zu viel auf eine Karte setzt, ne? Da auch das ein bisschen streut, auch wenn es eben so Cloud-Lösungen sind und dann müssen die Daten irgendwie ausgetauscht werden, ne, untereinander. Das ist auch nicht so einfach, aber das ist, sag mal, ich glaube, für die IT in der Zukunft bei uns im Unternehmen so das Wichtigste, was die können müssen, dass ich Daten von einer Welt zur anderen in der Cloud dann übertragen kann, ne, damit das auch funktioniert, weil ich habe ja nie alles von einem Anbieter. Aber die Daten sind ja schon zusammenhängend in irgendeiner Form.
Wie sieht es bei Ihnen so im, das ist ja auch noch so mal ein Steckenpferd, im After-Sales-Bereich aus mit Digitalisierungslösungen? Wir sprechen ja oft dann über Themen wie IoT und Daten werden gesammelt, jetzt auch wenn man kein Predictive Maintenance machen kann, aber dass es in der Fernwartung hilft, dass man da Bots hat, also auch wieder KI, ne, dann die, ich sag mal, etwas klassischeren Ansätze, so ein Chatbot irgendwo draufsetzt. Sind das Themen, wo Sie das Gefühl haben, da können wir Mehrwerte bieten für unsere Kunden?
Ja, wir bieten ja auch sowas an. Also es ist aber mehr so Fernwartungs Tool, was wir dann, sagen wir, während der Gewährleistungszeit umsonst anbieten und nachher kostenpflichtig ist, ne? Das ist auch so ein Industrie-PC, der ist im Schaltschrank, der zeichnet Sachen auf, hat so bestimmte Verbindungen nach außen, kostet im Verhältnis zu diesen Maschinen, die wir bauen, die kosten ja 1 Million mindestens, jetzt nicht so viel, ne?
Ja.
Ja, und hat schon einen Mehrwert. Also die Fernwartung hat immer einen Mehrwert, ne? Wenn ich da von außen drauf gucken kann. Was aber jetzt noch nicht so gegeben ist, also wenn ich das vergleiche mit so Autos, also die ganze Telemetrie in Autos und diesen Ding, also das ist ja ein System häufig, wo ich auch da die Daten, die ich aufzeichne, in quasi einen Kontext bringe mit dem Fahrzeug selber, das ist ja wie so ein digitaler Zwilling dann auch in irgendeiner Datenbank ist. Ne? Bei uns sind diese ganzen Daten, die hängen einfach auf dem PC teilweise oder werden irgendwo abgespeichert, aber die hängen jetzt, sind oder in keinster Weise verbunden mit den restlichen Daten dieser Maschine. Also die jetzt von uns generiert werden, also sie, ne? Und das ist ja das, was man letztendlich dann machen muss, indem man alle Daten, also das in dem Fall ein Objekt hat, Maschine, die man dann, wo man quasi alles da dran hängt, so dass ich auch sagen kann, okay, warum sind diese Daten jetzt entstanden oder kann ich da irgendwie Mehrwert rausziehen oder irgendwelche Verknüpfungen? Und das ist im Moment bei uns nicht gegeben und das ist eigentlich notwendig. Also ich muss das alles miteinander verknüpfen, um überhaupt da vorwärts zu kommen. Ne? Es ist im Moment noch zu isoliert, aber da fehlt uns, also wir sind da dran, das zu machen, so einen übergeordneten Data Layer zu haben, wo wir dann diese Daten sammeln, aber da sind wir nicht so weit und das ist natürlich auch IT-technisch nicht so einfach, weil das muss ich als Unternehmen, muss ich das selber wissen. Ich muss ja erstmal selber für mich definieren, was ist mein Geschäft, ne? Was ist das Hauptobjekt, was ich quasi, mit dem ich alles sammle. Und beim Autohersteller ist ja einfach, das ist das Auto, ne? Pkw. Aber wir haben ja eine Maschine, ist ein bisschen komplizierter, dann wird die auch noch ständig umgebaut und so weiter. Also die ist nicht, sagen wir mal, rein so statisch vorhanden wie so ein Auto. So, solche Dinge, ne? Aber das muss ich ja, ich muss das selber für mich erstmal erkennen und dann selber quasi diese Objekte umsetzen. Und da kann ich auch jetzt nicht so viel auf Berater zählen oder vorgefertigte Produkte, ne? Weil es ist ja immer was anderes. Und da sind wir gerade dabei. Also wir haben angefangen, das so ein bisschen auszuarbeiten und wir bauen das jetzt auf. Aber das ist ein ziemlich langwieriger Prozess und die IT-Abteilung ist bei uns natürlich nicht so groß, um das zu unterstützen.
Ja, da müssen wir gleich nach der Podcast-Aufzeichnung nochmal kurz in den Vertriebsmodus gehen. Da hätte ich ein Angebot. Ja, um ernsthaft dabei zu bleiben, wir nennen das bei uns immer so, wir brauchen ein Bild, wir sagen die digitale Maschinenakte.
Ja, das Thema Maschinenakte, das ist ja das Thema, das sind ja viele Softwarehersteller sind da dran oder viele versuchen das. Ne?
Es gibt da keine allgemeingültige
Antwort. Nein, es gibt keine allgemeingültige Antwort. Genau. Und eben die Referenz für mich sind diese Dinge bei den Autofirmen. Ne? Also so ein bisschen. Weil die haben, ich kann ja mit Apps teilweise auch, also ich kann ja, wenn ich sowas in der Cloud auch liegen habe, diese Maschinenakte, kann ich ja Zugriff auf bestimmte Informationen den Nutzern auch erlauben. Wie auch immer, und bestimmte Sachen kann nur ich drauf gucken, ne? Aber es ist immer die Dateneindeutigkeit auch gegeben. Ich habe keine separaten Daten für den Kunden und oder für mich. Also ich halte die Daten nicht doppelt. Solche Dinge sind schon entscheidend, ne? Aber weil die Maschinen immer so kompliziert sind und auch unterschiedlich sind, die Geschäftsmodelle der Maschinenbauer, ist da jetzt erstmal, sagen wir, noch viel Theorie, ne? Also ich habe ja noch nie was Durchgängiges gesehen bisher.
Wir sind auch große Verfechter dieses längerfristigen Denkens, was Sie gerade gesagt haben, dieses Aufbauens. Die ersten Anfänge kann man ja relativ schnell zaubern. Man kann sagen, man hat einen, also Kunden nennen das zum Beispiel die Service Cloud, die wir haben, ne? So konkrete Projekte. Und man sagt, okay, ich sammle erstmal die Daten, die ich im ERP habe, zu diesem Kunden, zu dieser Maschine, zu der Ursprungskonfiguration. Dann kommen über IoT-Kanäle Betriebsdaten dazu. Das halte ich schon mal zusammen, kann das an einer Stelle auswerten. Und dann beginne ich auch zum Beispiel mein Service-Histogramm daran zu pflegen, also zu verfolgen, was habe ich gemacht, welche Anfragen kamen dazu. Wann waren wir da, haben Software-Update gemacht, wann ist es umgebaut worden und so weiter. Das ist jetzt bei allen Kunden, die wir haben, also systematisch immer irgendwie gleich, aber im Detail natürlich völlig unterschiedlich. Man kann nicht eine Software daraus bauen, wie Sie schon sagen. Und wir sehen halt auch, es wächst. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, dass man erstmal anfängt, die Grundstrukturen zu erkennen, die ersten Schritte zu gehen und dann einfach zuzulassen, dass es nicht vollständig ist am Anfang und dass man über die Zeit immer weiter merkt, was fehlt einem noch. Was hat man vielleicht mal falsch oder zu viel getan, das dann vielleicht auch mal zu korrigieren und das dann weiter wachsen zu lassen. Und dann werden sie irgendwann ein individuelles System haben, ist meine Behauptung. Ich glaube nicht, dass sich da einheitliche Standards durchsetzen werden, wo man dann sagt, das ist eine SaaS-Lösung, da meldest du dich an, da schließt du deine Sachen an, SAP links und Maschine rechts und am Ende kommt alles magisch zusammen. Sondern das ist, glaube ich, echte Arbeit. Und ganz wichtig, die Frage im Geschäftsmodell, wer hat eigentlich was davon und nimmt Geld dafür in die Hand? Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt.
Ja, es muss sich irgendwie irgendeinen Nutzen haben, ne? Der Nutzen ist mit Sicherheit da an verschiedenen Stellen, ne? Wenn ich so einheitliche Datengrundlage habe, auch was Service betrifft, auch wenn ich da irgendwie mit irgendwelchen AR- oder VR-Brillen dann rumlaufe um die Maschine und quasi irgendwas repariere, ohne dass ich einen Experten brauche, solche Dinge. Ne? Das kann ich alles dann machen, aber dann muss ich diese Eindeutigkeit und diese sauberen Daten auch haben. Das ist gerade für eine kleinere Firma natürlich nicht so einfach.
Ja, wir suchen nach möglichst einfachen Lösungen, um die Einstiegshürde niedrig zu halten. Manchmal ist das schon ein erster guter Schritt, wenn man es schafft, WhatsApp irgendwo zu eliminieren in diese Kommunikationskanäle und zu sagen, ich schaff's wenigstens mal die Service-Kommunikation zentral zu befassen an der Maschine. Aber klar, das sind relativ große Änderungen, relativ hohe Investitionen für kleinere Unternehmen auch in so viel Software, die dann ja auch betrieben werden will. Das sind ja immer dann auch laufende Kosten, die man sich drauf schafft dadurch. Und dem muss natürlich dann irgendwo eine signifikante Einsparung gegenüberstehen, einerseits, oder irgendein Mehrumsatz, weil man das als Service-Modell verkaufen
kann. Als Beispiel, also was wir dann jetzt angefangen haben, also gerade wenn ich eine Maschine baue, also in der Zeit, in der Gewährleistung, also ich baue die, dann geht der in die Gewährleistung, dann kommt Service, dann habe ich ja, sagen wir mal, so Tickets, Fehlertickets, ne? So. Ich habe ja schon Fehlertickets, während ich die Maschine baue. Also kommen dann, oder ich habe die installiert beim Kunden, da kommen dann während der Gewährleistungszeit kommen Probleme hoch. Das sind dann Fehlertickets. Also wir haben dann ein System bei internen Fehlertickets, ne? Gibt's ja, bis die Maschine zur Endabnahme ist, gibt's ja offene Postenlisten. Und dann gibt's natürlich, wenn ich im Service bin, haben wir jetzt zum Beispiel Zendesk. Das ist ein System. Okay. Das ist ja auch ein Ticketsystem. Aber also ich habe jetzt zwei Ticketsysteme. Aber letztendlich, was ich machen muss in diesem zentralen, ich muss ja dann ein Ticket-Objekt oder sowas generieren, was quasi gefüttert wird jetzt von zwei Systemen. Einmal dem internen und Zendesk.
Mhm.
Ja? Also beides synchronisiert da rein, sodass ich, weil häufig ist es so, ich habe ja so eine Grauzone, da bin ich noch dabei, die Maschine fertig zu machen und gleichzeitig bin ich aber schon im Service und kriege, sagen wir mal, vom Kunden Zendesk-Tickets da rein. Ne? Und damit ich, also das ist entscheidend, dass ich nachher auch eine Eindeutigkeit habe, damit ich weiß, okay, also einen ganzheitlichen Blick auf die Maschine und die Probleme habe, ja, muss ich da schon eigentlich mir übergeordnetes Ticket-Objekt schaffen, in dem diese einzelnen Subsysteme dann reinarbeiten können. Ne? So, haben wir auch gemacht, also an der Stelle. Oder sind dabei, das ist halt nicht so einfach. Ne? Weil es ist nicht schwarz und weiß, es ist vieles auch immer so, man weiß nie genau, wann ist noch Maschinenbau oder wann ist das Projekt noch aktiv und wann ist der Service. Ne? Das ist nie eine harte Grenze, ne? Ist übergreifend.
Dann kommen ja später, wenn man das dann noch weiterdenkt, kommen ja noch weitere Datenquellen dazu. Dann haben sie irgendwann Ersatzteilbestellungen beispielsweise, die auch noch dazu kommen. Ein Salesmenschen, der sich wieder mit diesem Kunden vielleicht auseinandersetzt.
Ich habe Aufträge. Also in unserem Fall ist es so, das war auch nicht so einfach für die Leute, das so abstrakt erstmal zu verstehen, weil die haben, ich denke, dass bei uns das übergeordnete Objekt ganz oben ist ja die Maschine. Ne?
Ja.
So, die Maschine wird irgendwann gebaut und irgendwann verschrottet, wenn man sie nicht mehr braucht. Oder der Kunde braucht sie nicht mehr.
Mhm.
Aber die Maschine selber kann ja auch, die wird in so Projekten wird die gebaut. Das erste Projekt ist die Entstehung der Maschine. Da gibt es aber auch Umbauten bei uns ganz häufig. Da wird die umgerüstet auf irgendwas anderes, anderes Bauteil. Das ist auch wieder ein Projekt. Und dann gibt es zum Beispiel Ersatzteilaufträge, die da hinterhängen, ne?
Mhm.
Das sind immer einzelne Aufträge. Es gibt aber auch einen Auftrag für das erste Projekt oder die Umbauten und so weiter. Und dann wird sie teilweise verlagert. Ne? Das ist auch Location, Projekt, ne? Also dann ändert sich die Location und so weiter. Und das muss ich ja mit meinem Datenmodell irgendwie abfangen, diese ganzen Szenarien.
Mhm.
Und das ist eben nicht so einfach, sich das erstmal zu überlegen, wie ich das logisch darstelle. Ich werde das natürlich nie 100% treffen, aber ich muss da schon so ein bisschen eine Struktur haben, sonst komme ich durcheinander in dem, was ich mache.
Ja. Und sie müssen es nutzbar machen dann auch. Also das die Struktur zu haben, ist halt ein Thema. Das kann man ja auch theoretisch aufbauen.
Ja.
Man kann natürlich auch die Datenbank konstruieren, die das irgendwie sammelt und die technische Schnittstellen. Letztendlich am Ende des Tages sitzt irgendwo ein Mensch, der, wir sagen jetzt immer Job to be done, ein Mensch, der einen Job zu erledigen hat, der jetzt den genau passenden Zugriff auf diese gesammelten Daten braucht. Und den muss man natürlich auch bedienen. Ne? Das heißt, das muss man ja auch immer von dem Ende her denken, dass man sagt, so wer sitzt dann wann in welcher Situation vor welchem Computer und versucht, was zu tun.
Ja.
Das muss ich haben, um dem seinen Job zu vereinfachen.
Die ersten sind ja die, sagen wir mal, die Servicetechniker oder die Leute, die jetzt ist irgendwas kaputt. Da muss ich ja wissen, einmal, was ist, an der Maschine passiert, wie sieht die überhaupt aus, ne? Wenn ich das nicht, sagen wir mal, sauber habe und die wurde schon 5-mal umgebaut, also und 3-mal von A nach B verlagert, ja. Wenn ich das nicht sauber gehalten habe, dann gucke ich vielleicht in genau die falsche Akte rein und das ist was ganz anderes, als was ich vor mir habe, ne? So, da, das ist ja dann schon mal der größte Mehrwert. Und das passiert uns ja auch immer noch, dass wir da die Datengrundlage nicht haben und irgendwie kommen wir irgendwo hin und das ist ganz anders, als wir uns das gedacht haben, ne?
Das, ja. Linke, wir sitzen jetzt schon eine Weile zusammen. Glaube ich, würde es dabei jetzt erstmal belassen, das waren tolle Einblicke. Haben Sie vielleicht so zum Abschluss noch einen guten Ratschlag für den geneigten Maschinenbauer, der uns jetzt zuhört und sich fragt, ja, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt irgendwas mit KI machen? Muss ich jetzt in die Cloud? Was mache ich denn jetzt?
Also ich muss, nein, generell bei Digitalisierung muss ich sagen, weil das ist ja häufig, es ist sehr schwierig auch den Mitarbeitern klarzumachen, welchen Mehrwert habe ich oder was auch immer, was mache ich jetzt. Also es, ich finde, es ist immer besser zu sagen, was ich abschalte und was nicht mehr da sein wird, als das zu sagen, was jetzt kommt.
Das ist eine interessante Sichtweise, das habe ich so noch nicht gehört.
Ja, weil sonst ist ja auch immer die Tendenz, man fällt ja immer auf die altbewährten Tools, Excel-Listen oder was auch immer zurück, ne? Aber wenn ich sage, das wird definitiv nicht mehr da sein, dann muss ich auch konsequenterweise die Dinge dann auch entfernen oder so, dann geht's schneller. Also dann ist auch im Kopf, sind die dann wesentlich schneller, als wenn ich nur davon rede, was jetzt kommt. Ich muss eher davon reden, was ich jetzt nicht mehr machen muss oder was verschwindet. Das ist meine Erfahrung bei Einführung von allen Arten von Digitalisierungsmethoden.
Ja.
Es ist wichtiger zu sagen, was wegfällt, als das, was kommt.
Das ist spannend, wenn Sie das jetzt so sagen. Resoniert das sofort? Es ist mir sofort klar, was Sie meinen, aber so habe ich das noch nie betrachtet. Wir haben immer von dem, was gibt es neu? Was gibt es zusätzlich? Und dann fragt man sich ein Stück bei, warum kommt der alte Krempel nicht weg? Oder warum findet man einen richtigen Drive dann am Ende nicht, das wirklich abzuschließen? Okay, eine Deadline. Das Excel-Sheet ist in 3 Monaten weg. Ja, genau.
Wenn das andere noch nicht fertig ist, das neue, ich muss es trotzdem wegnehmen.
Okay, das finde ich einen schönen Abschlusshinweis. Also Zöpfe abschneiden,
genau.
Fakten schaffen, Ballast auf der einen Seite über Bord werfen, damit man dann das neue angehen kann.
Genau.
Linke, herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.